Ja, ich freue mich, dass Sie hier gekommen seid. Wenn ich jetzt alle duze, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich wenig Ehrfurcht vor Menschen habe, die ich nicht kenne, sondern weil das immer etwas persönlicher ist. Ich rede mit Gott übrigens auch in der Du-Form. Und wenn wir über so ein Thema sprechen, weiß ich, die Stunde, die wir jetzt so vor uns haben, die reicht eigentlich gar nicht aus, darüber nachzudenken. Und wir haben so ein ansprechendes Thema, und das kann ich mit meinem kleinen Gehirn eigentlich gar nicht in der ganzen Fülle ausloten. Dessen bin ich mir auch bewusst. Ich weiß auch, dass es eigentlich ein Thema ist, was so gewaltig ist, wo man einfach sagt, Mensch, das Beste überhaupt, was es gibt. Und ich weiß auch, dass die große Masse überhaupt kein Interesse mehr hat an ihm. Ich bin auf dem Weg hierher mit der Bahn gekommen und in meinem Zug in dem Metronom, da saßen so einige muslimische Freunde aus Syrien. Mit diesen Leuten konnte ich ohne Probleme über Gott reden. Habe ich oft erlebt. Mit unseren Leuten, die wir so kennen in Deutschland, haben wir ein Riesenproblem, können wir nicht mehr. Wir haben Gott irgendwo ausgeklammert aus unserem Leben. Und das ist einfach die Not der Zeit, in der wir heute leben. Es geht nämlich ohne Gott ganz gut. Und das geht schon seit Jahrzehnten so. Wenn wir doch wüssten, was es mit Gott auf sich hat. Ich möchte eine Geschichte von mir so erzählen. Das Thema soll ja morgen noch weitergehen. Wenn es dann darum geht, ja okay, Gott akzeptiere ich jetzt, aber warum dann Jesus? Ich komme aus Berlin immer, aber ich komme eigentlich gebürtig aus dem Westdeutschen, wie wir in Berlin sagen. So ein kleines Dorf, wo alle an Gott glaubten irgendwo. Und dann wird man so groß und dann kriegt man diesen Geruch für die große weite Welt, da ging es hinaus, war man so mal in Mallorca, so in der Disco, treffe ich einen jungen Mann aus Südamerika und kommen wir so ins Gespräch, ja, glaubst du an Gott? Ja, sage ich, na klar. Glaubst du auch an Jesus? Ja, sage ich, glaube ich, natürlich. Und dann haben wir uns so richtig volllaufen lassen diese Nacht. Und der Kollege, der ist seine ganze private Beziehung mit seiner Freundin in die Brüche gegangen. Und später habe ich so drüber nachgedacht und mich gefragt, was war das eigentlich für ein Glaube? Ein Glaube, der nichts verändert? Ist das eigentlich ein Gott, der eigentlich so uns einen Glauben serviert, der überhaupt nichts aussagt? Wir glauben an Gott, okay, das war's. Es gibt in der Bibel eine Stelle, die heißt 1. Korinther 15, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Jetzt machen wir noch einen drauf, morgen sind wir tot. Und irgendwo fragen wir uns, Mensch, wo passt Gott irgendwo da noch hinein? Wir haben gemerkt, irgendwo mit Gott ist so ein Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wenn ich jetzt laut Gott kostenlos will gar keiner mehr haben, dann muss ich schon einen Zehner dafür geben, damit ich dein Gott doch annimmt. Hat überhaupt keinen Wert mehr in unserer Gesellschaft. Wie kommt das eigentlich? Ich möchte nicht Werbung machen irgendwo für eine christliche Gruppierung oder Ideologie, sondern ich möchte Werbung machen für den Gott der Bibel. Ich möchte versuchen aufzuzeigen, warum das so wichtig ist, auch an diesen Gott zu glauben. Denn ich bin überzeugt, dass der Gott, der sich in diesem Buch uns so vorstellt, eigentlich einmalig ist. Einmalig. Den Gott der Menschen, den die Menschen Angst vorhaben, ist, dass es eigentlich ihr Spaß und Spielverderber ist. Gott, du bist immer dafür zuständig, dass das, was ich gerade gerne will, dass ich das nicht darf. Der Gott, der Böse oben, da oben, irgendwo. Und doch gibt es manchmal Leute, die merken und denken hinter die Kulissen und denken nach und fragen sich, ja, was ist mit diesem Gott? Und wir merken auch, ich habe das mal hier so, die tägliche Wahrheit um 50 Cent. Es wird uns ganz viel erzählt, das ist wahr heute. Das ist wirklich so, das musst du glauben. Über Gott gibt es wahnsinnig viele Ideen und Vorstellungen. In keiner Kultur dieser Welt gibt es nicht eine Vorstellung über Gott. Nur der moderne Mensch im Westen, der hat jetzt angefangen damit zu sagen, es gibt keinen Gott. Es ist einfach die wichtigste Botschaft für unser Dasein, für unser Leben, dass wir uns fragen, muss ich näher ran, dass wir uns fragen, was mache ich mit diesem Gott? Und wie komme ich mit diesem Gott in Verbindung? Da kommt ein Mann vor ein paar Jahren in England, der wird immer noch überall eingeladen, auf allen Kanälen, irgendwo bei BBC und überall. Und er hat ein Buch über Gott geschrieben, den Gotteswahn. Und der sagt Folgendes: Ich greife nicht eine bestimmte Version von Gott oder Göttern an. Ich wende mich gegen Gott. Alle Götter, alles Übernatürliche, ganz gleich, wo und wann es erfunden wurde oder noch erfunden wird. Also der sagt, letztlich ist es doch ganz egal, welchen Gott du jetzt immer meinst, in welcher Kultur, von dem du sprichst. Der Gott des Alten Testaments, und jetzt nimmt er einen Gott ganz besonders aufs Korn, das ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig, kleinlich, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, launisch, boshafter Tyrann. Das ist der Gott der Bibel, nach seiner Meinung. Das Interessante ist, dieser Mann glaubt nicht an Gott, das sagt er auch ganz klar. Es gab schon wiederholt TV-Duelle mit bekennenden Christen. Und dann haben sie sich so duelliert. Und die große Anhängerschaft, die war immer auf Seiten von Herrn Dawkins. Der Mann glaubt aber, das muss man einfach wissen, dass der Mensch so vom Prinzip gut ist. Das ganze Problem ist, dass der Mann aber unterstellt, dass die Schreiber dieses Buches eigentlich Phantasten sind. Egal ob Mose, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Johannes, Markus etc., Paulus, können wir nehmen, wenn wir wollen. Das sind Phantasten. Das Interessante ist, dass diese Leute über ein Buch schreiben, wo ich persönlich denke, durch den Geist Gottes, und den Menschen aber nicht als einen Gutmenschen hinstellen. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich davon ausgehen, hör mal, das sind doch alles gute Leute vom Naturell, und dann fertigen die so ein Buch und stellen den Menschen in so einem Buch, in so einem Licht dar. Werden wir näher noch sehen ein bisschen. Das ist also so ein bisschen so inhaltlich gegen das, was Dawkins selbst sagt. Wir gehen jetzt mal in das Land von John Wayne und von John Ford. Wir gehen nach Amerika, Monument Valley. Und jetzt so schöner, sternklare Nacht. Ist egal, ob du jetzt Indianer bist oder eine Squaw aus Deutschland. Ganz egal. Jetzt guckst du mal raus zum Sternenhimmel. Du weißt gar nichts von der Bibel. Du weißt nichts von irgendwelchen theologischen, irgendwelchen Büchern. Keine Ahnung, du guckst nur da oben hin. Und immer wieder erlebt man auf allen Kontinenten, egal wo du bist, dann schaut man da hoch und dann denkt man, wer hat das alles gemacht? Wo kommt das alles her? Was der Mensch, der da unten steht, im Monument Valley, noch gar nicht weiß, ist, dass das nur ein kleiner Teil ist, was man sieht, von einem riesengroßen Ganzen. Und was du auch nicht weißt, ist, das weiß ich gar nicht, ob das funktioniert, nee, dass unser kleines Sonnensystem nur so ein ganz kleiner Teil ist, da an der Seite, irgendwo so ein Arm, dort in dieser Galaxie der Milchstraße. Und dass alles bei uns in einem ganz gewissen Rhythmus abläuft, ein ganzes Jahr, 365, so und so viele Tage läuft dann die Erde um die Sonne, immer in einer gleichen Bahn. Und der Mond geht immer um die Erde rum, in so und so vielen Tagen. Alles ist einem ganz bestimmten Plan unterworfen. Und der Mensch staunt, der dort wohnt. Und der staunt eigentlich mit uns. Und eigentlich müsste der, wenn er das alles so sieht, wenn der jetzt wüsste sogar noch, dass selbst diese Galaxie nur ein Teil ist von Millionen und Milliarden Galaxien, die es gibt, müsste man eigentlich sagen, sagenhaft. Man müsste wirklich sagen, die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt seine Händewerk. Wenn wir dann mal so eine superschnelle Rakete hätten, die mit Lichtgeschwindigkeit in das Universum düst, dann wären wir mit unzähligen Millionen von Jahren unterwegs von einer Galaxie zur nächsten und wieder unterwegs. Und du würdest denken, sagenhaft, wie riesig ist das Universum. Es gibt ein sehr schönes Film dazu. Gibt es in Englisch, Der privilegierte Planet. Und da wird einfach so deutlich, das gibt es der liebe Herr Poppenberg in Berlin, der hat das in Deutsch synchronisiert. Und der zeigt einfach so ein bisschen auf, dass also all diese Dinge, die wir so sehen auch im Universum, dass auf der Erde manche Dinge nur bestehen, weil da Menschen auf der Erde sind. Und man kann nur staunen über manche Dinge, die wir auf der Erde wahrnehmen, was im Universum vor sich geht. Die Sonnenfinsternis kann nur deshalb funktionieren, weil der Mond zwischen Sonne und Erde steht. Aber genau in einem ganz exakt bestimmten Abstand, dass der Mensch, wenn er auf der Erde ist, auf einmal diese Corona, diese Erscheinung um die Sonne sieht und wundert sich und erstaunt ist über das, was da vor sich geht. Brauchen wir noch Gott? Hat sich der Gagarin gefragt, als er der erste Mann war, der im Universum war, der sagte, ich war oben, habe keinen Gott gesehen. Man ist in dieser Ideologie des Sozialismus groß geworden, viele Menschen im Osten, weiter im fernen Osten. Die haben gesagt, es gibt keinen. Was er nicht gewusst hat, der gute Herr Gagarin war, kommen Sie noch rein, noch Mengenplätze frei. Was er nicht gewusst hatte, ist, den Gott, den wir kennen von der Bibel her, ist Geist. Den kann ich tatsächlich nicht sehen, lieber Herr Gagarin. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, nur die reinen Herzen haben, werden Gott schauen. Und das war das große Problem von Herrn Gagarin. Also, wir merken, wir sind in einer Situation, einer Zeit, wo wir immer mehr hören, in den Medien kannst du das lesen, wir brauchen keinen Gott mehr. Weil das, was wir jetzt eben so in der Ferne des Universums gesehen haben, da brauchen wir keinen Gott. Es ist alles von selbst gekommen. Es hat irgendwann mal vor Millionen von Jahren und Milliarden von Jahren Bang gemacht. Und dann ist das alles von selbst entstanden. Die ganze Gravitation, alles ist von selbst entstanden. Das Leben auf dem Planeten Erde ist von selbst entstanden. Und die Menschen haben sogar ein Gehirn, die können mit diesem Gehirn enorme, wunderbare Sachen machen, haben also eine Sonde gemacht. Und diese Voyager 2, die ist vor 35 Jahren, fragen Sie mich jetzt nicht, ich kann das nicht lesen, was steht drauf. 20. August 1977 schickte die NASA zusammen mit der Raumsonde Voyager 2 eine Datenplatte in den Weltraum. Die schwirrt heute noch irgendwo außerhalb unseres Sonnensystems mittlerweile herum. Auf dieser Datenplatte sind für das Leben, was sich außerhalb unseres Sonnensystems befindet, wo man davon ausgeht, weil das Leben ja durch Zufall entstanden ist, muss es irgendwo im Universum auch noch Leben geben. Und dafür haben sie dann Tonaufnahmen gemacht von ganz vielen Ländern dieser Erde. Dann haben sie viele Stimmrekorder. Und diese Stimmrekorder, dieser Inhalt richtete sich an die intelligente, außerirdische Wesen. Was wäre, wenn noch eine Antwort käme? Das haben sie im Stand 2017 im Bayerischen Rundfunk, auch im Deutschlandfunk nochmal wiederholt, um einfach mal den Leuten zu sagen, ey Leute, irgendwann vielleicht treffen wir auf das Leben außerhalb des Universums. Vielleicht war das schon da gewesen, das Leben außerhalb dieses Universums. Und wir haben es nicht zur Kenntnis genommen. Vor 2000 Jahren ist einer gekommen. Den hat man außerhalb von Jerusalem hingerichtet. Was wir im Makrokosmos sehen, sehen wir auch im Mikrokosmos. Wir sind beeindruckt, wenn wir so ein DNS sehen. Ich bin kein Fachmann, ich könnte Ihnen sagen, was Steuern sind. Aber wenn man so sieht, dass zum Beispiel der gesamte Baustein des menschlichen Lebens, dass der in solche Zelle in unserem Körper vorhanden ist, so komplex und so genial, dass der alle unsere Daten enthält, dass meine Körpergröße, meine Haarfarbe, meine Haut, all diese Dinge, viele, viele Dinge enthalten diese Zellen. Und zwar mikroskopisch klein, dass erst vor 50, 60 Jahren die Wissenschaftler darauf gekommen sind, was das eigentlich für ein riesen Computer ist, der in uns drin arbeitet. Und wenn da irgendwas kaputt geht, dann geht auch gleich bei uns im Leben was kaputt. Zufall. Alles durch Zufall entstanden. Der Herr Darwin hat das noch nicht gewusst. was da in unserem Körper ist. Und jetzt fragen wir uns müssen wir uns eigentlich mal fragen, warum fragen wir eigentlich noch nach Gott? Das ist die erste Frage, die wir uns heute ein bisschen stellen wollen. Die zweite Frage ist, was ist denn, wenn er nicht da ist? Und die dritte Frage ist, was, wenn Gott wirklich ist? Gott ist. Wenn es wirklich einen Gott gibt, was ist dann? Und die Fragen, die, denke ich, kann sich eigentlich jeder so selbst beantworten. Ich versuche immer so zu reden, dass auch die kleinen Kinder das verstehen. Ja? Kleines Fräulein, dass du auch das kapierst. Warum fragen wir eigentlich nach Gott? Irgendwo fragen auch die Kinder. Was ist denn mit Gott? Ich habe mal vor Jahren so einen Brief bekommen von einem kleinen Jungen. Und da war da so ein großes Zettel, stand da drauf, war so ein Bändchenkopf, kleiner Bauch, zwei Beine. Das ist Gott, hat er mir geschrieben. Ja, der hat sich natürlich auch Gedanken gemacht. Wir haben von Gott erzählt, den Leuten dort auf dem Markt. Und dann hat er mir geschrieben, also das ist Gott. War so eine Vorstellung, ganz klar. Ne? Kinder machen sich Vorstellungen, wie ist denn Gott? Warum fragen wir eigentlich nach Gott? Übrigens, auch wenn wir das in der westlichen Welt immer weniger tun. Das Fragen gibt es in allen Kulturen. Überall. Und die Leute, die hier nach Europa kommen, die sind zum Teil entsetzt über die Gottlosigkeit und das gottlose Treiben in unserer sogenannten Zivilisation. Die EU redet von unseren Werten der westlichen Welt und wir wissen aber nicht mehr, was das für Werte sind. Das ist das Problem. In der Bibel steht ein Wort, da sagt die Bibel, da sagt Gott sozusagen, er hat alles schön gemacht. Er hat das schön gemacht, das sieht man im Universum. Und je weiter man vorstößt in das Universum, desto mehr ist man erstaunt über die herrliche Vielfalt, was da oben alles zu sehen ist. Alles für das Auge des Geschöpfers. Und das spiegelt wieder die Größe des Schöpfers. Und der hat das so schön gemacht und auch hat er die Ewigkeit in ihr, der Menschen, Herz gelegt. Damit die Menschen eigentlich nachdenken, Mensch, wo komme ich denn her und wo gehe ich hin? Irgendwann kommt die Frage. Und da muss ich sie beantworten. Ich kann weiter drauf lossaufen und weiter drauf loshuren, als ob es keinen Gott gibt. Und irgendwo packt es mich doch. Und irgendwann frage ich doch, was kommt denn dann? Und manchmal kommt sogar eine Krankheit in unser Leben hinein und wir fragen auf einmal, Gott, was ist denn das mit dir? So habe ich dich nicht erwartet, dass du so bist. Wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, sagt dieser Chesterton, Autor von dem Pater Brown, der diese Fernsehserie, aber ist eigentlich so ein Drehbuchautor gewesen von Pater Brown, wenn die Leute aufhören, an Gott zu glauben, dann glauben sie nicht an nichts, das ist ganz wichtig, sondern an alles Mögliche. Als die Mauer fiel, haben wir sehr viele Kontakte in die DDR, viele Kontakte nach Polen und so weiter. Und da war es Staatsreligion, nicht an Gott zu glauben. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Die Ernte war auch entsprechend. Aber das Interessante ist, als dann die Mauer aufging und jetzt kamen die Leute und irgendwann ließ dieser enthusiastische Zeit nach, wo man sich gefreut hat, Bestkontakte zu haben und dann ging das weiter und die D-Mark kam, dann brauchte man Gott nicht mehr, das ist ganz hart, das war zum Teil wirklich so. Dann hat man gemerkt, irgendwann denken, wenn mal wieder ein Gott, war mal ganz kurz interessant, aber jetzt brauche ich nicht mehr. Und dann hat man angefangen, was? Esoterik. Du kannst in manchen Städten, findest du keine Bibel mehr in den Kaufhäusern, aber Esoterikabteilung, die findest du dort. Heilende Steine, heilende das und heilende das und helfende das und du glaubst an das und das, aber den Gott der Bibel nicht mehr. Man glaubt nicht mehr an Gott, aber man glaubt an alles Mögliche. Oder jemand hat mal sehr schön gesagt, wer dem Glauben die Tür versperrt, öffnet dem Aberglauben alle Fenster. Und das führt dann dazu, das ist jetzt eine Seite von vorgestern aus der Frankfurter Rundschau, Thor und Odin statt Jesus und Maria. Wir wollen diesen Gott nicht. Letztlich geht es uns wie Dawkins, das Leben genießen. Da ist nämlich Gott der Spielverderber. Jetzt haben wir Party und was danach kommt, interessiert mich nicht. Und wir Menschen verkommen immer mehr zu einsamen Wesen. Oder Viele Menschen wollen einfach Götter sein. Heute war Fußball-Bundesliga. Man ist schockiert, ihr Lieben, wie die Bundesliga-Leute, was die einfach wie die Götter werden, regelrecht. Sagenhaft. Wir hatten vor einem Jahr, zwei Jahren, da war der BVB in Berlin. Ich komme ja so, bin ja früher auch bei Dortmund gewesen im Stadion, so ist es ja nicht. Ich habe Freude am Fußballspiel zu gucken. Und dann kommen die Jungs da an und dann sage ich, Freund, ich habe was von dem Gott der Bibel. Ach, meint der eine, meine Religion ist der BVB. Das andere habe ich genauso von den Schalkern gehört, von den Bayern. In Barcelona habe ich es gehört, von ganz allen Leuten. Meine Religion ist der BVB. Das heißt, wenn ich nicht an Gott glaube, glaube ich an alles Unmögliche. Alles wird zum Gott. Und jetzt wollen wir mal fragen, nach wem wir hoffentlich nicht fragen. Das ist ganz wichtig. Wir werden auch nicht heute reden über einen Kopfnicker-Gott. Und das ist so ein Gott, der alles abnickt, was ich mache. Diesen Gott, den gibt es nicht. Wo ich alles machen kann, Gott hat mich ja lieb. Und dann lebe ich ein Leben in Sünde, mache Unmoral. Unter der Gürtellinie ist alles erlaubt, kann ich machen, was ich will. Dieser Gott, der auch über moralische Dinge in unserem Leben zu entscheiden hat, den gibt es. Aber den Kopfnicker Gott, der alles abnickt, was ich mache an Verkehrtem, den gibt es nicht. Den Lückenbüßer Gott. Das ist zum Beispiel so ein Gott, der, wenn ich jetzt wieder mal keine Ahnung habe, wenn ich nicht weiß, was, dann muss Gott her. Manchmal ist es auch so, wenn es schlimme Dinge gibt in meinem Leben. Ich habe das heute Morgen wieder bei einer Frau so gehabt. Die hat gesagt, nee, mit Gott bin ich fertig. Da sage ich, erklären Sie mir doch bitte mal, warum. Und dann hat sie mir erzählt, was in deinem Leben alles schief läuft und wo alles kaputt ist. Und dann musste Gott her, da war der Lückenbüßer Gott. Aber sage ich, den gibt es nicht. Der immer nur dann herkommen muss, wenn wir irgendwo nicht weiter wissen, dann ist Gott fällig. Wenn es gut läuft in unserem Leben, wer hat das gemacht? Ich. Läuft es schlecht in unserem Leben, wer ist schuld? Gott. Und manchmal ist wirklich Gott schuld. Manchmal ist wirklich Gott schuld, wenn es darum geht, dass er anklopft an unser Lebenstür und sagt, hey, ich bin noch da. Du machst alles ohne mich. Du fragst gar nicht mehr, ob es mich gibt oder nicht. Dieser Lückenbüßer, der Feuerwehrgott. Das ist der Gott, der immer nur kommt, wenn es brennt. Und da gibt es Leute, die wirklich beten. Das habe ich jetzt gerade auch wieder ganz live gehört von Leuten, die im Krieg waren. Und dann sagt er mir, da habe ich die schlimmsten Spötter, habe ich im Schützengraben liegen sehen. Die haben gebetet zum Feuerwehrgott, dass er doch helfen möchte, es brennt. Und wenn es wieder gut geht, wenn die blauen Bohnen nicht mehr fliegen, dann vergisst man ihn, stellt man ihn wieder irgendwo in die Kammer, in die Abstellkammer und Feierabend. Den braucht man nicht. Feuerwehrgott gibt es auch nicht. Den Märchenbuchgott auch nicht. Manche Leute lesen bei ihren Kindern so Kinderbibeln vor, so als wie so eine gute Mär, ja, so ein Märchen. Obwohl das eigentlich das Wort Mär ja eigentlich nicht aus Märchen kommt. Und dann geht es darum, weißt du, vor vielen, vielen Jahren, da war mal ein alter Mann mit einem grauen Bart und der hat dann Adam und Eva geschaffen, aber irgendwo stimmt das ja alles nicht. Diesen Märchenbuchgott, den Flensburg-Gott, der immer nur kommt, wenn ich mal zu schnell fahre, wenn ich mal ein bisschen zu viel gegessen habe. Diesen Gott, denn wenn ich dann mal sündige, ja, der sonst überhaupt keinen Einfluss hat auf mein Leben. Den Milchstraßengott, Brüder überm Sternenzelt, muss ein lieber Vater wohnen. Alles Gottheiten, die wir uns so selbst geschaffen haben. Nein, die gibt es nicht. Aber was ist, wenn er jetzt wirklich nicht da ist? Was ist dann? Stellen wir uns mal vor, das hat Pastor Wilhelm Busch mal sehr schön illustriert. Gibt so eine Sendung, habe ich in den 60er Jahren mal gesehen im Fernsehen, Time Tunnel. War so eine ganz spannende Sendung, war die erste Mal, wo man so Trickaufnahmen machte. Und dann ist man so in einen so Tunnel reingefallen, um irgendwo aufzuwachen. Und zwar vielleicht im Mittelalter oder bei den Römern oder so weiter. Und so war diese Sendung aufgebaut und waren die auf einmal um tausende Jahre zurückversetzt. Und jetzt würde es uns passieren, wir würden sagen, wir kommen auf einmal bei Adam raus, mit seiner guten Frau Eva, im Paradies. Hey Adam, hey Eva, würden wir sagen. Eigentlich haben wir gesagt, wir sind ja moderne Menschen, euch gibt es gar nicht. Und Und irgendwo wollten wir immer Gott loswerden und sagen, es gibt ja gar keinen Gott. Wird der Adam sagen, weißt du was, Harald? Ihr modernen Menschen, ihr erzählt immer, wo ist denn Gott und wo ist denn Gott? Darf ich dir mal was sagen, Harald? Würde der Adam dann sagen, das ist gar nicht mein Problem. Nachdem die Sache mit dem Sündenfall gewesen ist, ist mein Problem, wie kann ich Gott loswerden? Wie kann ich endlich mich von diesem Gott befreien? Denn ich habe ein schlechtes Gewissen. Und das muss ich irgendwo tottrampeln. Und das machen wir Menschen heute ganz massiv. Was ist, wenn er nicht da wäre? Das ist eigentlich eine ganz furchtbare Sache, wenn man darüber nachdenkt. Stellen wir mal vor, über uns hat keiner mehr zu entscheiden, was läuft. Die Leute in Brüssel haben Recht. In ethischen Fragen bestimmt nur die EU oder die Frau Kanzlerin. Ist das wirklich so? Wenn über uns keiner zu bestimmen hat? Wenn keiner mehr über den Leuten steht, die da auch zu befehlen haben, die Gesetze geben? Da ist ein Mann, der hat das wirklich geglaubt. Der ist im Wahnsinn geendet. Das war Nietzsche. Und der hat ja diesen Spruch, habe ich selbst mal auf einer Toilettentür gelesen. Man sitzt da, macht seine Sitzung da, so in der Toilette, und auf einmal steht da vor dir ein Satz von Nietzsche, hat ein ganz schlauer Mann da eingegraviert, Gott ist tot, Nietzsche. Und genau dasselbe stand da drunter, was auch hier auf diesem kleinen Bildchen da zu sehen ist. Nietzsche ist auch tot, Gott. Oder Nietzsche ist tot. Und Nietzsche hat so ein ganz schlimmes Gedicht gedichtet. Die Welt ein Tor, zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. So ganz, wirklich so, da wird einem schon traurig ums Herz, wenn man das so liest. Die Krähen schreien und ziehen schwirren flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Und genau das ist der Punkt. Bei Gott bekommen wir Heimat. Und wenn du sagst, Gott, gar nicht da, keine Heimat. Niemals zur Ruhe kommen. Wenn du deine Not hast in deinem Leben und weißt nicht aus noch ein und hast vielleicht noch nicht mal bisher über den Glauben an Gott nachgedacht, aber dass du da immer noch eine Möglichkeit hast, zu einem Gott im Himmel zu rufen. Und ich kenne einen Gott im Himmel, so wird es, so sagt es auch die Bibel, ist ein Gott im Himmel, der hört. So habe ich meinen Gott kennengelernt. Es wäre furchtbar, wenn auch in den moralischen Fragen unseres Lebens, wenn über Gut und Böse nur noch wir Menschen entscheiden. Das wäre furchtbar. Dass wir Leben, was unlebenswert ist, wegmachen, wie zu Adolf, bei Adolf dem Letzten. Wenn wir einfach entscheiden über Dinge, über Tod und Leben, über Gut und Böse, wenn wir Menschen der Maßstab werden, oder um das mal so in der modernen Form, 51% ist die Wahrheit, deshalb diese Frage wie zum Anfang, Wahrheit für 50 Cent, unsere Wahrheit ist so billig geworden heute. Die kostet nichts mehr, weil die Menschen nicht mehr auf Wahrheit aus sind. Wenn du wissen willst, willst du wissen, was Wasser ist, frag nicht die Fische, die selber im Wasser leben. Willst du wissen, wie Gott ist, frag nicht die Menschen, die selbst abhängig sind von Gott. Paulus hat das mal gesagt zu den Menschen in Athen, hat einen ihrer Philosophen zitiert, in ihm leben und weben und sind wir. Gott, wo ist er? Wie kann ich überhaupt mit ihm in Verbindung kommen? Bild, Stern, Fokus, Spiegel, ARD, ZDF, überall bekommen wir Informationen, dass Gott gar nicht da ist. Und der Gott der Bibel, und das ist das Interessante, wenn Gott sich also offenbart, muss er doch irgendwo sich zeigen. Und das ist Tatsache so. Den Gott, den ich kenne, hat sich offenbart. Das muss er eigentlich machen. Weil Gott ist Geist, sagt die Bibel, den können wir nicht sehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der sieht auch nicht aus wie das Strichmännchen, was der kleine Junge da gemalt hatte. Der sieht auch nicht aus wie der alte Mann mit dem grauen Bart. Oder mein Bart, ja. Alter Mann. Aber wenn Gott wirklich da ist, dann ist die Schöpfung kein Zufall. Dann heißt diese Herrlichkeit, das, was wir gesehen haben, in das Universum hinein, ist von einem Gott geschaffen. Und dann ist die Bibel, dieses Buch, kein menschengeschaffenes Werk, wie ich versuche, noch darauf einzugehen. Da wird nämlich gesagt, in der Bibel findet man, ich weiß nicht wie viel hundert Mal, so spricht der Herr. Wer mit solcher Autorität spricht, kann kein Mensch machen. Wo gibt es so viel erfüllte Prophetie? Wo gibt es eine Beurteilung der menschlichen Handelns wie in der Bibel? Und ich möchte Ihnen mal ein paar Beispiele nur mal vorlesen. Und dann sagen Sie, wer kann das eigentlich machen? Haben Sie irgendwo mal in den ganzen religiösen Schriften der Menschen irgendwo derartiges gehört? Nur ein paar kurze Auszüge hier. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Da kommt übrigens keiner gut weg. Ihr Schlund, das ist der Mund, wo wir böse Worte sagen, ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße laufen schnell, Blut zu vergießen. Da sagen Leute wie Herr Dawkins, eigentlich glaubt er immer noch an das Gute im Menschen. An den Menschen des 20. Jahrhunderts, der Konzentrationslager erfunden hat. Und der das auch im 21. Jahrhundert immer noch kann. Der in jeder möglichen Weise versucht es, den anderen zu schädigen und zu quälen. Was du gesehen hast in den Medien über die ISIS-Leute, die dort in Syrien, in Irak ihr Unwesen getrieben haben, wo an Menschenleben nichts mehr galt. Da ist keiner, der Gutes tut, sagt dieser Gott der Bibel. Und wer würde sich von uns, das wird ja immer den Leuten unterstellt, das sind ja Menschen, die das geschrieben haben. Wenn ich eine Geschichte schreiben würde über die Menschheit, dann würde ich irgendwo mir Leute, die mir besonders lieb wären, die würde ich gut darstellen. Und das ist übrigens beim Gott der Bibel gar nicht. Ich bin in Berlin, haben wir das Museum an der Insel dort. Interessantes Museum, wer nach Berlin kommt, können wir gerne mal eine Führung machen. Und da ist der Nebukadnezar. Die Inschrift kann man lesen in dem Ischtia-Tor. Ich, Nebukadnezar, habe das erbaut. Und dann wird immer so geschrieben, welche Vorzüge dieser Mann hatte. Und in seiner Zeit, die Geschichtsschreibung war ganz auf Nebukadnezar ausgestellt. Das heißt, da durfte nie was Schlechtes geschrieben werden. Ähnlich wie bei Stalin, bei Khrushchev, bei Brezhnev, da war das ähnlich. Da war alles sauber, was die Jungs gemacht haben. So sind wir Menschen. Der Gott der Bibel übrigens ist anders. Es gab keinen besseren als David von den Königen in Israel. Aber Gott beschreibt den David so mit allen Macken und Gebrechen, wie du und ich sie haben. Das ist der Gott der Bibel. Und da sagt er, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Auch nicht David, auch nicht Abraham, den er Freund Gottes nennt. Alle sind abgewichen. Sie haben alle Unrecht getan, ohne Ausnahme. Auch wir hier, auch ich. Dann läuft die Geschichte Israels übrigens, wenn er wirklich Gott ist, dann läuft die nach Plan. Schauen Sie mal, wir haben in Berlin auch vor kurzem dort eine Ausstellung gehabt über nächstes Jahr in Jerusalem. Sehr interessant, jüdisches Museum. Und da war so eine Miniatur-Nachbildung des Tempelberges. Und diese Region ist diese explosivste Region der Welt, weil sich dort gesamte biblische Prophetie erfüllt. Das heißt, dass die Leute dort alle schon kurz um Israel, dass es nur knallt und Theater gibt. Das ist kein Zufall, das steht in der Bibel. Und dann sollten wir uns auch Gedanken machen über unser eigenes Leben. Wenn der Gott der Bibel wirklich wahr ist und wirklich Recht hat. Weil dann sollten wir sehen, dass wir mit diesem Gott ins Reine kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte nur mal so eine Ermutigung für Leute, die das vielleicht nicht so kennen. Es gab, dass da Leute biblische Dinge sowieso angezweifelt haben, das gab es schon immer über die Jahrhunderte. Da gab es vor ungefähr 110, 115 Jahren, so um die Zeit, da kamen Theologen der protestantischen Kirche, Die haben dann gesagt, was in der Bibel steht, ist ja eigentlich gar nicht richtig. Weil das kann ja gar nicht sein. Prophetie ist zum Beispiel ein Thema, was in der Bibel sehr oft vorkommt. Über 300 Weissagungen auf den Messias, auf den Retter Israels, der einmal kommen soll. Über 300, die ganz genau auf ihn zutreffen. Und dann kamen so Aussagen über die Geschichte von Israel, von den Königreichen, von dem Medo-Persischen Reich, Babylonischen Reich, von dem Römischen Reich und dem Griechischen Reich. Und da macht der Daniel, so hieß dieser Prophet, so exakte Voraussagungen, dass die Leute gesagt haben, das kann der unmöglich wissen. Weil so exakt, das kann nicht sein, weil dann würde das ja wahr sein, was in der Bibel steht. Und da haben sie den Daniel einfach so ein paar hundert Jahre später datiert, auf 200. Und dann passte das, weil der konnte der ja sehen. Da waren ja die Griechen schon tot oder zum Teil schon tot und die Römer kamen bald. Da war das okay. Und das haben diese Leute auf der Kanzel losgetreten in den Kirchen. Und vielen Leuten haben das natürlich, so wie Eisenman in den 80er Jahren, der auch gesagt hat, in Rom, da schmoren ganz viele Papyrus-Teile, die der Kirche nur schaden, die einfach beweisen, dass Jesus nie gelebt hat und dass alles Blödsinn ist, was in der Bibel steht. Und da hat sich ein Mann die Mühe gemacht, der hieß Robert Dick Wilson, ist nie groß bekannt geworden, der hat gesagt, ich bin jetzt 25 Jahre, in dieser Zeit hatte er schon, ich glaube, 10 Sprachen gelernt, war ein sehr begabter Mann, der konnte schon Griechisch, Hebräisch und bum bum, ganz viele Sprachen. Dann hat er gesagt, jetzt habe ich, wenn Gott es mir gibt, dann werde ich noch vielleicht 45 Jahre leben. Ich will mein Leben in 3x15 Jahre einteilen. In die ersten 15 Jahre werde ich Sprachen lernen, nämlich all die Sprachen, die dort in der Zeit von Daniel gesprochen wurden, Babylonisch, Akkadisch, etc., etc., etc. Und dann werde ich die nächsten 15 Jahre, werde ich alles, was ich gelernt habe in dieser Zeit, werde ich auswerten. Und die letzten 15 Jahre werde ich das publizieren und überall den Leuten bekannt geben. Und seine Studien habe ich zu Hause, kann das, wer das mal will, kann sich das besorgen, Englisch. Sehr interessant, weil dieser Mann sagt, Daniel ist genau der Daniel, der um ca. 500 Jahre, bis jetzt genau weiß, 600 noch was gelebt hat. Also in der Zeit, wo der wirklich, der Nebukadnezar lebte, in der Zeit, wo Darius lebte, in dieser Zeit hat auch Daniel gelebt. Und er konnte das beweisen mit bestimmten Wortwahlformen, die Daniel getroffen hat, die nur in dieser Zeit gesprochen wurden. Zum Beispiel in unserer deutschen Sprache verändert sich. Wir können später sagen, bestimmte Worte hast du nur in der Zeit gehört. Heute cool, ey, Alter, wa, ey? Da weißt du genau, ja, 2000 noch was. Hast du vorher nicht gesagt. So. Das ist so, ja. Ja, du bist ja auch schon ein bisschen älter, weißt genau. Früher hat man so eine Worte nicht gekannt. Und so hat er das gemacht. Und damit will ich eigentlich nur hinweisen darauf, wie sehr man diesem Gott vertrauen kann. Und das wichtige Punkt, was wir lernen, ist, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Diesen Gott können wir Tatsache kennenlernen. Und dieser Gott hat eben ganz, ganz hart gesprochen. Und das wird zum Beispiel deutlich in Römer 1. Ich sage den Leuten heute immer gerne, willst du Gott mal kennenlernen? Lies den Römerbrief. Lies bitte mal den Römerbrief. Oder lies das Johannesevangelium. Da lernst du Gott kennen. Und Römerbrief, das fängt dann so an, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Da wird also mal deutlich, dass der sagt, der Paulus an die Römer, hey Leute, passt mal auf, diese Botschaft, die ich habe von einem lebendigen Gott, von einem Evangelium, einer guten Nachricht, die ist so gewaltig, die will keiner hören. Aber ich schäme mich nicht. Egal, ob die jemand hören will oder nicht, es ist die beste Botschaft für uns Menschen des 21. Jahrhunderts. Wie auch des Jahrhunderts, in dem Paulus lebte. Die gleiche Botschaft. Gottes Zorn, sagt er, wird vom Himmel kommen. Gottes Zorn? Ist Gott denn zornig? Natürlich hat er Grund. Natürlich hat er Grund. Was machen wir mit seinem Namen? Was machen wir mit Gott? Wir tun so, als ob er nicht da ist. Wir leben so, als ob er nicht da ist. Und ist das eigentlich nicht eine ganz hart, eine Verunehrung dieses Gottes? Der wird offenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen. Weil das von ihm erkennbare und offenbar ist, Gott hat es ihnen doch gezeigt. Er hat gezeigt, guck mal, ich habe so eine Macht. Und ihr sagt einfach, Gott Zufall hat alles gemacht. Das Unsichtbare von ihm wird geschaut. Seine ewige Kraft. Das heißt, du kannst sehen, wie mächtig Gott ist. Jeden Frühling, wenn ich rausgucke, sehe die Bäume, die Vögel zwitschern, da sage ich, guck mal, da steckt so viel Kraft drin. Das ist doch gewaltig. Ein Mensch wird geboren und entwickelt sich so langsam hoch. Kannst du mir wieder sagen, das ist ein Staunen, ein Wunder. Bis heute, die Wissenschaftler versuchen das. Die versuchen, Leben zu erzeugen. Sie versuchen das seit Jahren und Jahren. Ja, Eizelle, Samenzelle. Sie wollen Leben schaffen. Schaffen es nicht. Und selbst wenn sie es schaffen würden, was würden sie damit beweisen? Eine Unmenge Energie von Intelligenz ist nötig, um das zu machen. Und genau das ist mein Gott. Er sprach und es wurde. Er gebot und er stand da. Und wir Menschen sagen, alles Zufall. Sie haben sich für weise ausgegeben. Denken wir an den Hawkins. Denken wir an die vielen anderen Leute, die so auftreten und sagen, Gott, nein. Sie sind zu Narren, zu Toren geworden, sagt die Bibel. Und dann geht es weiter und sagt, sie haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in ein Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen, von Vögeln, vierfüßigen, kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie hingegeben. In den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Homosexualität. Ich sage das als jemand, der aus Berlin kommt, der Hauptstadt dieser Situation, um zu sagen, für mich ist es immer so ein Problem, wenn ich Gott nicht mehr will als Schöpfer, wenn ich einfach nicht mehr akzeptiere, dass ich ein Geschöpf Gottes bin, dass ich einfach über mir einen erkenne, von dem ich mich verantworten muss, dann kann ich machen, was ich will. Heute wird unsere Geschlechtlichkeit in Frage gestellt, mein Geschlecht wird in Frage gestellt durch Gender. Irgendwie kannst du heute gar nicht mehr genau sagen, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Das ist unsere Welt, wenn wir Gott ausklammern. Das ist eine kaputte Welt, in der wir leben. Und Gott sagt, ich habe die Wahrheit Gottes, habt ihr mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf mehr Verehrung dargebracht im Dienst als dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Und weil das so ist, hat Gott sie dahin gegeben. Das ist für mich das eins der schlimmsten Worte, was ich finde in der Bibel. Gott sagt, ich gebe euch dahin. Macht, was ihr wollt. Sagt Gott, bitte, macht es. Ihr werdet euren Lohn an euch selbst empfangen. AIDS, jede Art von Perversion heute, wo die Leute immer wieder einen neuen Kick brauchen, um sich irgendwo noch irgendwas zu holen. Furchtbar. Sie tun nicht nur Böses, sondern sie haben auch Freude daran, wenn es getan wird. Können sich daran ereifern, per TV, per Internet. Verleumder, Gotthassende, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsam, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es machen. Heute werden Leute verehrt, die abartige Dinge machen. Das ist schlimm. In so einer Zeit sind wir angekommen. Wenn man Gott nicht mehr will, ist alles erlaubt. Traurige Menschen. Wer hilft, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Und das ist das Schöne, dass ich immer wieder sagen kann, Freund, dein Leben kann noch so belastet sein, so kaputt. Es gibt einen Gott im Himmel, der dich liebt. Und das ist die herrliche Botschaft der Bibel. Die hat uns Menschen gesehen in unserem Elend und hat gesagt, hey, du musst da nicht bleiben. Du musst da nicht bleiben. Es gibt einen Ausweg. Ich bin heilig und gerecht, aber ich habe auch Liebe und Erbarmen für dich. Ich bin gnädig. All das sind Wesensmerkmale Gottes. Es gibt so viele Dinge, wenn man die Bibel mal durchliest, was Gott für Charakteristika hat, ist sagenhaft. Und das, wie der liebe Herr Dawkins Gott so vorgestellt hat, besonders den Gott des Alten Testaments, übrigens den Gott des Neuen Testaments, hätte er gleich mit dazu packen können, ist derselbe Gott. Auch unser Gott, sagt Hebräer 12, ist ein verzehrendes Feuer. Und es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Furchtbar ist das. Unversöhnt. Aber Gott ist auch, er möchte gerne Vater sein. Wie eine Mutter sich ihrer Kinder annimmt, so nimmt der Herr sich unser an, so sagt die Bibel. Gottes Geist. Und die ihn anbeten, sollen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt, ich muss in diesem Bewusstsein ehrlich, aufrichtig vor Gott erscheinen. Ich muss sagen, Gott, Wenn das alles wahr ist und du recht hast, bin ich verkehrt. Du bist also ein moralisches Wesen, gegen das ich gesündigt habe. Übrigens, in der Geschichte von dem verlorenen Sohn war das genau so, der hat das erkannt. Er war in der Fremde, dem ging es dazu, wie diesen Leuten der heutigen Zeit. Und dann denkt er daran, hey, im Hause deines Vaters, da sind viele, da ist er herrlich, da war es gut, da ging es mir gut, hier komme ich um, bei den Schweinen. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Das ist übrigens das ganz Interessante, dass Gott sich als Vater vorstellt. Und ich habe das immer mal gesagt bei Leuten, die schlimmste Erlebnisse mit ihren Vätern hatten. Aber es gibt einen Vater im Himmel, der uns unendlich liebt. Der ist ganz anders wie die Väter dieser Welt. Eigentlich wollte Gott sich so vorstellen, weil eigentlich ein Vater normale Beziehungen hat, der Liebe zu Kindern. Aber auch das ist durch Sünde alles kaputt gegangen heute. Da war einmal ein Mann, der hieß Schamil. Ein kaukasischer Kommandeur. Vor ungefähr, weiß ich, 100, 150 Jahren im Kaukasus, in den Bergen dort. Und dieser Mann war sehr gerecht, war bekannt als sehr gerecht. Auch bei seinen, er war ein Oberster von Soldaten. Und als die Russen einmarschierten dort in Kaukasus, da hat er versucht, was zu ging, um diesen Kaukasus von den Russen, diesen Leuten, die da so eingedrungen waren, zu befreien. Viele Soldaten waren ihm untergeben und er war absolut gerecht. Da hat er gemerkt, wenn die Russen hier weiter Grund und wenn die weiter hier vorwärts kommen, dann muss ich das unterbinden. Hat er ganz harte Strafen eingegeben, weil er merkte, die Russen versuchen die Leute zu bestechen, seine Soldaten. Und da wollte er das alles unterbinden, um möglichst den Kaukasus freizuhalten von den Russen. Und in dieser Zeit war es eben, dass er merkte, einer hat gegen meine Anordnungen ein furchtbar wieder, übertreten. Er hatte nämlich gesagt, wer meine Anordnungen, die ich gegeben habe für alle in unserem Reich hier, wo ich hier zu befehlen habe, wer die übertritt, wird 100 Peitschenhiebe bekommen. 100 Peitschenhiebe. Ein ganz gerechter, aber auch erbarmungsloser Herrscher. Und dann stellt sich raus, als er dieses Gesetz dann durchzog, der Erste, der dagegen verstoßen hat, war seine eigene Mutter. Und jetzt hatte dieser Mann ein Riesenproblem. Ich habe das immer gerne mal erzählt, auch in islamischen Ländern, um mal klar zu machen, was Evangelium bedeutet. Wie Gott eigentlich handeln musste. Jetzt muss er seine Mutter bestrafen, vor allem. Und die Leute, als sie das mitbekommen, sind entsetzt. Und dann schließt er sich ein, ist tagelang nicht zu sehen und sind, wie kann er seine Mutter helfen und befreien. Aber er weiß ganz genau, wenn ich die Strafe nicht vollstrecke, bin ich ungerecht, dann bin ich nicht richtig, dann nimmt mich keiner mehr für ernst, dann wird jeder gegen meine Vorschriften handeln. Und da hat er eins gemacht. Der Tag kommt der Hinrichtung, der Bestrafung, und er wusste genau, wenn meine Mutter die Strafe bekommt, wird sie sterben. Und er liebte ja seine Mutter. Habe ich dann so einer Gruppe von sehr rauen Gesellen im Kurdistan erzählt. Und da sagte ich, was mache ich jetzt, wenn ihr jetzt dieser Mann wärt, was würdet ihr machen? Einer sagt knallhart. Peitschen, auspeitschen, bis geht. Es ist wichtig, du musst gerecht sein, auspeitschen. Da sage ich, dann stirbt die Mutter. Ja, Pech gehabt, warum macht sie das auch? Da sage ich, hast du die Mutter nicht lieb? Ja, doch, die habe ich lieb. Aber wir müssen gerecht bleiben. Ja, was hat er gemacht? Er kommt dann, kommen alle hin zu dem großen Platz, alle sind versammelt. Und dann erklärt er nochmal, was die Strafe war für seine Mutter, warum die Mutter hatte was übertreten, dieses Gebot. Und jetzt ging es darum, die Strafe musste vollzogen werden. Die Strafe, die gerecht war. Aber sagt er, ich habe euch ja nicht erzählt, an wem. Dann zieht er sein Obergewand aus. Dann sagt er dem Typen mit der Geißel in der Hand, so, es war an mir. Jetzt kannst du zuschlagen. 100 Mal, aber fest. Und ich sage mal, das ist so ein bisschen ein Wesen von dem Evangelium. von diesem, was sich Paulus nicht schämt. Dass er sagt, schau mal, so ist Gott eigentlich in seinem Wesen. Gott sagt, ich bin heilig und gerecht. Ich kann dich sehen, wenn ich Gebote gebe. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und all diese Dinge. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden über deinen Nächsten. Dann will ich damit klar machen, dass es mir ernst ist um euch. Aber ich sehe die Not, die ihr habt, dass ihr darunter leidet und nicht klarkommt mit eurem Leben. Und deshalb sagt Gott, ich nehme die Strafe auf mich. Ich werde Mensch in Jesus. Das ist das Herrliche des Evangeliums. Und das, wie dieser Mann, dieser Schamil das gemacht hat, so hat unser Gott in der Bibel das in noch viel größerem Maß gemacht, dass er seine Liebe bewiesen hat als Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Da ist kein Unterschied, egal wo wir herkommen, egal welchen kulturellen Hintergrund wir haben, egal was Mann oder Frau, alt oder jung, wir sind alle gleich vor Gott. Alle haben gesündigt, erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. So steht es in der Bibel. Und das wäre furchtbar, wenn das alles wäre. Und dann geht es noch weiter. Dieser wunderschöne Satz in Römer 3. Deshalb sage ich, lest mal Römerbrief. Und werden umsonst gerechtfertigt. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenem Dazutun. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Dazu ist Gott Mensch geworden. Das Urteil Gottes ist niederschmetternd. Alle Menschen in Celle, in Berlin, überall, wo wir herkommen. Wir sind alle gleich. In dem Punkt unterscheiden wir uns nicht. Übrigens, wenn ich das meinen Freunden heute im Zug, für die ist das selbstverständlich, wir sind alle schuldig vor Gott. Aber die große Masse der Menschen heute, die versucht, das abzuarbeiten durch Religion. Man kann auch christliche Religionen anbieten. Ich arbeite etwas ab, um Gott zu gefallen. Sagt Gott, das geht nicht. Alle haben gesündigt, erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Christus ist, da wir noch kraftlos waren, für uns gestorben. Das sagt die Bibel. Das heißt also, vor 2000 Jahren, als nach uns gar nicht gefragt wurde, da hat Gott schon geantwortet auf die Not unseres Lebens. Die Not des modernen Menschen hat Gott schon beseitigt durch das Sterben seines Sohnes. Gott erweist seine Liebe zu uns, habe ich eben schon zitiert, darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Für wen? Für uns. Für wen noch? Für mich. Für wen noch? Für dich. Was herrlich ist, wenn man das glauben darf. Was ist denn Gott? Was war das? Ein Homophober? Wie stand das da bei Dawkins? Ein Frauenfeindlicher? Und was für ein Gott, alles, was da noch alle so für Sachen kommen? Und eins ist auch klar, wir sind irgendwo alle schuldig geworden. Da kommen Leute und erzählen mir immer, damit will ich jetzt wirklich erstmal einen kleinen Cut machen, und sagen uns immer, hör mal, ihr erzählt immer so von Schuld. Ihr wollt das doch einreden. Die Kirche will uns doch immer einreden, dass wir schuldig sind. Ich rede nichts ein. Ich habe mal so eine Statistik gelesen. Vor 100 Jahren ungefähr gab es so und so viele Seelsorger. Und das, was vor 100 Jahren noch Seelsorger gab, machen heute die Psychiater. Die Leute werden mit ihrem Leben nicht mehr klar, mit ihren Schuld, mit ihren Belastungen, da gehen sie zum Psychiater. Das ist das Problem unserer Tage. Und wenn Schuld da ist und wenn wir irgendwo schuldig geworden sind, müssen wir bezahlen. Wohl dem, der einen hat, der bezahlt hat. Wenn ich irgendwo eine Schuld aufgehäuft habe, dann muss ich bezahlen. Und einer hat bezahlt für uns. Letzte Frage, bevor wir jetzt den Chor hören. Was meint ihr wohl? Wer kommt in den Himmel, die Guten oder die Bösen? Ich habe das bei Kindern schon gefragt. Den Bernd hier vorne, den frage ich mal nicht. Ich will auch keinen fragen. Ich habe immer wieder mal gefragt, was meint ihr, wer kommt in den Himmel, die Guten oder die Bösen? Über 90%, 95%, 98% der Antworten ist die Guten. Das ist Religion. Das ist Religion von Herrn Dawkins. Wir Menschen sind ja eigentlich ganz gut. Nur dieser elende, homophobe und frauenfeindliche und abartige Gott des Alten Testaments und so weiter. Wir Menschen sind nicht gut. Wir haben alle gesündigt. Jeder kennt die schlimmsten, geheimsten Sünden seines Lebens. Und vielleicht sind sie gar nicht mal so schlimm. Vielleicht gegen meine Schuld vielleicht, die ich aufgehäuft habe. Aber so schlimm, dass sie uns trennen von Gott, und zwar für immer. Wenn nicht Gott geantwortet hätte in Jesus. Wir hören den Chor, bitte.
Vielen Dank dem Chor. Ja, wenn man darüber nachdenkt, über Gott, über sein Handeln, wenn man das Kleine, was wir so in unserem Sichtfeld wahrnehmen, kann man einfach nur staunen, wie groß ist Gott. Und doch wissen wir würden nichts Wirkliches wissen über Gott, wäre für uns auch so eine philosophische Größe, wenn dieser Gott sich nicht geoffenbart hätte. Es gibt in der Bibel diese Stelle, niemand hat Gott jemals gesehen. Und das heißt, wenn wir über Gott reden, sind wir auf Offenbarung angewiesen, Freunde. Also es heißt, niemand hat Gott jemals gesehen. Und dann geht der Satz weiter. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal von ganz von vorne anfangen, Freunde. Aber herzlich willkommen. Niemand hat Gott jemals gesehen, und jetzt kommt's, der einzigartige Sohn. Der hat Gott Grund gemacht. Jesus. Und deshalb ist das Thema morgen, weil ihr habt schon gemerkt, ich habe kaum gesprochen über Jesus. Aber eigentlich ist das das Thema der Bibel. Wir haben das so ein bisschen versucht zu erklären. Ich kann Gott und Jesus nicht trennen. Und über diesen Jesus, da wird uns so viel, so schlimme Sachen auch zum Teil erzählt in den Medien, dass mir Angst und Bange manchmal wird. Was die Leute alle schlucken und das nicht unterscheiden können. Wir haben das eben zu Anfang gehabt mit dieser Zeitung, ja, die Wahrheit für 50 Cent. Die Wahrheit für 50 Cent, die ist auch entsprechend. Das ist eine schlimme Wahrheit, womit man uns abfüttert hier. Spiegel, Stern, egal welche Truppe da auftritt, haarsträubende Sachen. Darf ich mal eine kleine Kostprobe geben? Ab und zu lese ich auch mal, wenn ich so was mitkriege, Spiegel bringt wieder was über Gott und über Jesus raus, dann hole ich mir den auch. Und da kam so eine Story, da waren in Nildelta, da waren so ein paar alte Handschriften gefunden worden. Sehr, sehr alt. Und das war von einer jüdischen Sekte. Und diese jüdische Sekte hat man die ganzen Sachen ausgewertet und was hat man gefunden? Kein Hinweis auf Abraham, kein Hinweis auf David, kein Hinweis auf Salomo oder auf irgendeinen sonst in der Bibel. Also hat man geschlussfolgert, die haben nie gelebt. Dass diese Sektierer, die dort in der Nildelta lebten, wahrscheinlich auch keine Lust hatten, diese Leute zu zitieren, lassen wir dahingestellt sein. Wenn sie in 100 Jahren von mir nicht mal mehr einen Steuerbescheid kriegen oder irgendwas sonst, eine Steuernummer oder irgendwas Schriftliches, dann werde ich nie gelebt haben. Das war die geistige Folgerung dieser Leute von Spiegel. Gab es eine ganze Menge ich habe natürlich gleich einen Leserbrief geschrieben, andere auch, Gott sei Dank. Auch Leute, die keine Christen waren, die haben die Hohlheit dieser Argumentation eigentlich aufgedeckt. Und das wird publiziert im Spiegel, die sich eigentlich brüsten und rühmen, was darzustellen. Tatsachen darzustellen, Wahrheit zu verkünden, Dinge offen zu legen. Das ist die Welt, in der wir leben. Wo man denkt, man kann mit Gott machen, was man will. Aber deshalb ist es wichtig, möchte ich Sie einfach vertraut machen mit diesem Buch. Und sagen, Mensch, lies das Buch. Schönsten Schatz, den größten Schatz habe ich da gefunden dann. Das ist die Person meines Retters. Und wie komme ich dann in den Himmel? Wie viel Gutes muss ich getan haben, in den Himmel zu kommen? Ganz kurz, ich muss das annehmen, was Gott für mich getan hat in Christus. Und das, so Gott will und wird noch leben, soll morgen das große Thema sein. Ich möchte Sie aber bitten, wenn Sie diese Beziehung mit Gott nicht haben, ich bin gerne bereit und auch andere hier mit Ihnen zu beten, einfach damit wir Klarheit bekommen über diesen Herrn im Himmel. Wir wissen nicht, was morgen ist. Letzte Woche hatte ich einen Kollegen getroffen, damit will ich wirklich dann schließen. Und wir haben uns lange nicht gesehen, der war mal bei uns am Stand gewesen, der wusste, wie ich so ticke, so ein bisschen, ja, so ein bisschen so frommer Typ, der lange da, ja. Und da sage ich, ich bin nicht mehr bei Ihnen im Amt, arbeite jetzt woanders. Ach, dann wissen Sie ja gar nicht, was bei mir gewesen ist. Sage ich, was haben Sie denn gehabt? Hat er mir erzählt, ich hatte eine Fortbildung und auf einmal bin ich umgekippt. Und im Krankenhaus Wochen später aufgewacht. Tumor im Kopf. Anfang 30. Für den Mann fiel eine Welt zusammen. Der hat sich auch nie um Gott groß gekümmert. Und dann habe ich ihn gefragt, wissen Sie, das tut mir sehr leid. Das tut mir wirklich leid. Netter junger Mann. Aber wissen Sie, wir müssen, das habe ich auch lernen müssen, so leben, als ob dieser Tag der letzte ist. Wir wissen nicht, was morgen ist. Deshalb meine Bitte, nehmen Sie die Sache mit diesem Gott ernst. Es ist was Herrliches zu wissen, mit diesem Gott in Verbindung zu sein. Und es ist schade für jeden Mann, mit dem ich nicht mit diesem Gott gelebt habe. Dieser junge Mann hat dann gesagt, seitdem ich jetzt wieder so einigermaßen fit bin, gehe ich in die Kirche. Und ich habe ihm gesagt, wissen Sie, gehen Sie in eine Kirche, wo Sie klar Gottes Wort hören. Auch das muss ich leider sagen. Bis heute leben wir in einer Zeit, wo Sie manchmal mit theologischen Phrasen totgeprügelt werden. Statt Brot bekommt man Stein. Und deshalb ist es so wichtig, dieses herrliche Buch, die Bibel, dass Sie das in Ihr Leben, dass Sie das aufnehmen. Jetzt wollen wir doch vielleicht, wenn wir können, aufstehen zum Gebet. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, den wir kennen dürfen im Angesicht von Jesus Christus, deinem Sohn. Danke, dass du auf all unser Elend geantwortet hast in so wunderbarer Weise, indem er gekommen ist, um für uns zu sterben. Danke, dass du, oh Gott, uns nicht hast so laufen lassen, sondern dass du geantwortet hast, dass dir niemand gleichgültig ist und dass du alle einlädst, zu dir zu kommen. Den größten Spötter, die Atheisten, all diese Leute, die sich rühmen ihrer Gottlosigkeit. Wir danken dir, dass du niemand hinausstößt. Wir wollen dir danken, dass du ein Gott der Liebe bist, ein Gott aber, der auch heilig ist, was wir sehen am Kreuz von Golgatha. Wir danken dir für dein so großes Erbarmen zu uns. Und wir bitten nur Gott, dass niemand gleichgültig rausgeht, sondern im Bewusstsein, dass es einen Weg zu dir gibt, über Jesus Christus, den Sohn Gottes. Danke dafür. Amen. Amen. Wir setzen uns nochmal kurz hin. Das soll morgen unser Thema sein. Gott ja, aber warum Jesus? Und ich kann Ihnen sagen, mit Gott haben die meisten irgendwo noch was am Hut. Aber Jesus, und deshalb möchten wir gerne mit Gottes Hilfe morgen, wenn wir das noch können, dazu etwas sagen. Dazu sind Sie herzlich willkommen. Können noch Leute mitbringen, da oben ist noch eine Empore sogar, wo der Mensch sitzt an der Orgel. Also noch Platz. Bevor ich es vergesse, Buch des Abends, fragwürdig. Sehr gut, da wird sehr ausführlich, doch viel besser, als was wir es heute gehört haben, eingegangen auf die Thematik Gott. 36 Argumente für Gott. Sehr intensiv, auch sehr ausführlich berichtet. Und das tat Gott. Bücher wirklich sehr zum Herzen gehend, sehr zu empfehlen. Das beste Buch kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Das ist das hier, die Bibel. Ihnen Gottes Segen. So Gott will, würden wir uns freuen. Bis morgen.
Vielen Dank für die Ausführung. Ich hoffe, dass es jetzt etwas lauter geht. Das ist ein bisschen schwierig mit der Technik. Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar wesentliche Gedanken, die eben gesagt worden sind. Es sind ja manche später reingekommen. Dieser Gott, der ist Liebe und der hasst Sünde. Und so wie wir sind, haben wir gehört, passen wir nicht zu Gott. Gott ist vollkommen perfekt, vollkommen rein. Und wir sind vollkommen schmutzig, Sünder. Das ganz kurz auf den Punkt nochmal zu bringen. Und Gott hat uns lieb und möchte gerne Beziehung zu uns haben. Und er trennt die Schuld. Und da ist einer, der die ganze Schuld bezahlt hat am Kreuz. Da ging das wie so ein Gewitter runter auf Christus. Er hat als Stellvertreter die ganze Schuld getragen, die wir, die ich, die du verdient hättest. Und weil er es getragen hat, kann er uns begnadigen. Und dieser eine im Kaukasus, der hat sich selbst hingegeben. Und dadurch wurde die Mutter begnadigt. Und das ist das Schöne, dass wir das heute auch tun dürfen. Erkennen, dass wir schuldig sind vor Gott Und dass wir ihm diese Schuld im Gebet bringen und sagen, da habe ich gelogen, da habe ich geklaut, da habe ich schlechte Gedanken, so wie ich bin, passe ich nicht zu Gott. Herr, nimm mich doch als Retter, als meinen Retter, möchte ich dich annehmen. Und ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass er alles ertragen hat, alle Schuld der Menschen, die einmal an ihn glauben würden. Und das liegt heute an mir oder an dir, der diesen Schritt noch nicht getan hat. Heute im Gebet zu entscheiden, heute, wenn du seine Stimme hört, verhärtet die Herzen nicht, sondern bring im Gebet deine ganze Lebensschuld, die dir einfällt, ihm und er hört das und er vergibt. Wir haben vorhin gehört, er stößt keinen hinaus. Jeder darf kommen, so im Gebet, heute Abend. Wir wissen nicht, wie lange wir noch leben. Dieser eine Mann, der dann einen Gehirntumor hatte, wer weiß, wie lange wir noch auf der Straße gut klarkommen. Da kann ein Auto kommen und dann, schups, sind wir tot. Da können wir keine Entscheidung mehr treffen, aber heute noch. Und das ist das Schöne, diesen Schritt heute noch zu tun. Und viele, die diesen Schritt getan haben, die bereuen es nicht. Das ist nicht Lebensentzug, das ist nicht irgendwie Gott als Spielverderber, wie wir vorhin auch hörten, sondern Gott als der, der uns Sinn im Leben schenkt, der wirkliches Leben, ewiges Leben schenkt. Und ein sinnvolles Leben hier schon und die Sicherheit, wenn ich sterbe, werde ich einmal bei Gott im Himmel sein. Hast du diese Gewissheit oder hast du die nicht? Wenn nicht, kannst du die heute kriegen, indem du dein Leben wirklich Christus anvertraust. Dann weißt du wirklich sicher, dass ich in den Himmel komme. Morgen dazu mehr. Und schön, dass Sie morgen wieder dabei sind um 19.30 Uhr. Vorhin stand da 19 Uhr. 19.30 Uhr morgen Abend wieder. Nehmen Sie Bücher mit vorne am Büchertisch. Gibt es alle kostenlos, alles was da liegt. Aber wir haben auch noch etwas für Sie vorbereitet. Da gibt es ein bisschen was zu knabbern und was zu trinken. Wir möchten nicht, dass Sie einfach so wieder nach Hause gehen. Vielleicht haben Sie Fragen auf dem Herzen. Man kann da Fragen behandeln, ins Gespräch kommen mit dem Redner oder mit anderen, die da auch vorne dann anwesend sind, an den kleinen runden Tischen. Man kann sich da auch ein bisschen hinsetzen und noch über die Fragen nachdenken, die wir heute vielleicht gehört haben, so vielleicht Denkanstöße mitbekommen haben. Gehen Sie nicht einfach so nach Hause und sagen, ach komm, was der da so erzählt hat, habe ich noch meine Gegenargumente. Aber vielleicht sind da noch Denkanstöße gekommen, die etwas ins Rollen bringen bei Ihnen, in unserem Leben. Liebe der Herr, dass Sie ja, einfach davon Gebrauch machen, ein Buch mitzunehmen, dieses hier vielleicht eben auch, dieses fragwürdig, das für junge Leute geschrieben, die Grundfragen des Lebens. Ja, freuen wir uns, wenn Sie morgen wiederkommen, um 19:30 Uhr, 19:30 Uhr, morgen Abend zu diesem Thema, was Sie auf den Einladungen auch nochmal finden und nachlesen können. Gottes Segen weiterhin.